Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Der Schriftsteller Benjamin Lebert war erst 17, als sein erster Roman Crazy ein Mega-Erfolg wurde. Das war 1999 und wirklich crazy. Diese autobiografisch grundierte Coming-of-Age-Geschichte wurde auch gleich verfilmt und Benjamin Leberts Schriftstellerwerdung, die begann mit einem riesigen Medienrummel, was wohl gar nicht so einfach zu bewältigen war. Inzwischen ist er 41, hat mehr als 10 Bücher geschrieben und ist gerade auf Lesereise mit seinem jüngsten Werk, einem Kinderbuch, Julia und Anisa und das Wunder vom Wacholderpark. Ich freue mich, Sie heute näher kennenzulernen, Benjamin Lebert. Herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie. Wie schön, Sie zu hören.
Das Mädchen Anisa sagt in dem Buch, manche Tage sind echt verlockend. Da schauen sie ins Fenster rein und zwinkern einem zu. Aber es gibt auch andere Tage, die haben eine Warze auf der Nase. Wie ist Ihr heutiges Tagesgefühl? Was ist das für ein Tag?
Oh, das ist kein Tag mit einer Warze auf der Nase. Ein wenig bricht die Sonne hindurch zwischen den Wolken. Und Levi, mein Sohn, hatte schon viele freche Dinge im Sinn. Und das ist überhaupt einfach so toll, dass wann immer man sich eindüstert, wenn man sich verdüstert, dann gibt es irgendwas, was Levi macht, wo man eigentlich nur lächeln kann.
Und Levi ist wie alt?
Levi ist 4 Jahre alt.
In einem anderen Buch, da schreiben Sie, dass für Sie jeder Wochentag eine Farbe hat. Welche Farbe hat denn der Dienstag?
Der Dienstag hat eine rosa Farbe, weil es so war, dass das kommt aus meiner Kindheit. Ein Mädchen, ich war immer mein ganzes Leben lang in Mädchen verliebt, sogar im Kindergarten, als alle anderen Jungs gesagt haben, sag mal, spinnst du? Aber jedenfalls hat dieses Mädchen für mich ein Bild gemalt in rosa. Das hat sich so bei mir eingeprägt. Das war ein Tier, ein Eichhörnchen mit einem schönen buschligen Schwanz, und das war aber ganz in rosa, und das war an einem Dienstag. Deswegen ist für mich der Dienstag immer rosa.
Der Schriftsteller Benjamin Lebert ist live aus Hamburg zugeschaltet. Dort lebt er mit seiner Familie ganz in der Nähe des Wacholderparks in Fuhlsbüttel, Schauplatz seines Kinderbuchs Julian und Anisa und das Wunder vom Wacholderpark. Ich hatte gedacht, Sie würden das Buch vielleicht jetzt auch Ihrem Sohn Levi widmen, aber nein. Gewidmet ist es Nisana und den Kindern vom Wacholderpark. Wer ist denn Nisana?
Nisana ist ein Mädchen, das ich im Wacholderpark immer gesehen habe, wie sie Fußball spielt. Und sie war so unfassbar cool. Sie hat die Jungs ausgespielt, ausgedribbelt und hat so eine enorme Präsenz gehabt und ließ sich nicht die Butter vom Brot nehmen, wie man so sagt. Und ich fand sie ganz toll. Ich habe sie immer aus der Ferne gesehen. Ich wollte sie und dachte, ich will unbedingt ein Buch über sie schreiben oder ein Buch, in dem sie das Vorbild ist sozusagen. Und ich wollte sie gerne ansprechen, aber das ist sehr, sehr komisch, wenn ein alter Mann zu einem Mädchen hingeht und sagt, du, komm mal, willst du mir nicht was aus deinem Leben erzählen und so weiter? Deswegen musste ich mir sehr viel ausdenken, was ihre Geschichte anbetrifft. Aber sie war ganz tapfer und sie hat das dann auch mitbekommen und hat im ganzen Viertel herum erzählt, hat gesagt, hey, es gibt ein Buch über mich. Und ich musste 47 Bücher unterschreiben und so. Das war sehr, sehr nett.
Die Geschichte, die wird abwechselnd erzählt aus Julians und Anisas. Also das ist die Vorlage, ne? Nisana für Anisa. Wir bleiben jetzt bei Anisa.
Ja.
Abwechselnd aus Julians und Anisas Perspektive erzählt, stellen Sie uns doch die beiden noch ein bisschen genauer vor. Also was für Attribute waren Ihnen wichtig in dieser Konstellation?
Da ist es so, dass sie sehr unterschiedlich sind, wie Kinder eben unterschiedlich sind. Anisa ist eben ähnlich wie Nisana, die Fußballspielende, die Abenteuerliebende, die immer sagt, mir ist langweilig, und die mit irgendwie auch so schon so eine Lebensstärke entwickelt hat. Sie kommt aus Bali und ist nach Deutschland gekommen. Wie man später rausfindet, liegt dem auch ein trauriger Aspekt zugrunde, weil sie nämlich Leukämie hatte. Und jedenfalls ist es so, dass der Julian ist ein ganz zarter, schüchterner Junge, der sich nicht so richtig was traut und der immer aus seinem Fenster guckt und der Epilepsie hat, der der kriegt immer Grand Mal-Anfälle und fällt dann ins Bücherregal hinein und solche Sachen. Aber es ist kein Buch über Krankheiten, sondern über die Begegnung. Und er sammelt auch Worte. Und das finde ich, das hat so Spaß gemacht, weil er hat ein kleines Kästchen und da tut er alle besonderen Worte hinein, die schön klingen oder die einen Zauber haben. Und die beiden finden dann zueinander und sie müssen eine enorme Prüfung bestehen, weil sie nämlich gemeinsam ein Fußballspiel gewinnen müssen. Und für Anisa ist das sicher viel leichter, aber für Julian überhaupt nicht. Und dann bringt sie ihm das Fußballspielen bei und so weiter. Das ist die Geschichte.
Also es ist eine Abenteuergeschichte. Es geht um Freundschaft, um Teamgeist, um Erpressung, um Mut, um Vertrauen, um erstes Verliebtsein. Und wie wohl in allen Büchern von Ihnen steckt auch in diesem und vor allem in diesem Julian doch auch einiges von Ihnen selbst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein zittriger Mensch, kann man sagen. Das war ich schon immer.
Zitteraal wird er ja genannt.
Ja, ja, genau. Er wird Zitteraal genannt. Und es gibt ganz viele, wie so kleine Schilder, die in meine Richtung führen. Es gibt ja bei diesen Wanderwegen immer so, gehen Sie A4 und so, dann kommen Sie auf den und den Weg. Und das ist eigentlich in allen meinen Büchern, leider vielleicht, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall gibt es überall diese kleinen Schilder. Folgen Sie Wanderweg 3 und dann findet man mich meistens.
Sie haben das gerade schon erwähnt, dass der Julian Wörter sammelt. Das ist wirklich sehr schön. Er mag Wörter wie Spinnenseide und Seeigel. Auch Wind mag er sehr. Was er gar nicht mag, sind Wörter wie Katakombe. Wörter, die sich geflüstert schlecht anhören, sagt er. Die taugen nichts. Fand ich einen sehr schönen Satz. Und auch schön, wie beiläufig beobachtet wird, dass in dem Namen Anisa zum Beispiel das Wort Anis steckt, dass es mit A anfängt und auch mit A aufhört, dass das Wort Angst 5 Buchstaben hat und immer hinten in der Kehle stecken bleibt. Also es gibt viele, viele Ansätze, die Kindern vermitteln, was die Sprache mit unserem Erleben zu tun hat.
Ja, das ist mir wichtig. Also es ist so, dass die Sprache hat so eine enorme Macht. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch sehr wichtig, dass man gleichgeschlechtliche Worte findet, die nicht nur männlich sind, sondern die in alle Richtungen gehen, weil sich das fast körperlich und seelisch manifestiert, so ein Wort. Und Angst ist ein unglaubliches Wort. Das ist eigentlich, gehört mit zu meinen Lieblingswörtern vielleicht, weil ich leider oft selber Angst habe. Aber jedenfalls dieses Angst, das ist wirklich genauso, als könnte man nicht mehr sprechen. Hm. Und das finde ich sehr stark. Und das ist vielleicht, geht es manchen Kindern so, dass sie vor vielen Dingen Angst haben, selbst wenn sie sich das nicht eingestehen oder sie sind richtig gebeutelt, deshalb. Und ich will einerseits den Kindern Worte nahe bringen, aber ich will sie auch nicht gefangen setzen damit. Also sie sollen neue Worte auch finden. Es ist so toll, dass ja auch die kleinen Kinder, wie jetzt mein Sohn zum Beispiel, die erfinden ja Worte. Warum machen wir das als Erwachsene nicht mehr? Sondern wir haben immer diesen Schatz an Worten, den wir immer benutzen, auch Redewendungen und so weiter. Ich gehöre auch dazu. Also es gibt jetzt zum Beispiel so ein, ich weiß nicht, ob das Mode ist, man sagt immer tatsächlich. Also ja. Man sagt, aber in so normalen Sätzen, tatsächlich habe ich jetzt ein Cappuccino getrunken und so. Ich bin dem auch nicht, es soll überhaupt nicht tadelnd sein oder so. Aber ich versuche darauf zu achten und zu sagen, wieso sagt man da jetzt eigentlich tatsächlich? Das kann man genauso gut weglassen. Man kann einfach sagen, ich habe ein Cappuccino getrunken. Aber das... Und die Kinder, also wie gesagt, auch mein Sohn, das ist so fantastisch. Wie war das nochmal? Ich überlege gerade, ich habe mal zu ihm gesagt oder meine Frau hat mal zu ihm gesagt, jetzt gib doch deinen Widerstand auf. Und dann sagte er, nein, gib doch deinen Widerstand zu. solche Dinge.
Also schlau, ja.
Ja, wo man die Worte verändert oder Fantasiewörter bildet, das finde ich ganz, ganz toll. Und das sollten wir auch machen. Ich hoffe, dass ich das auch mein Leben lang machen werde.
Sie waren ja mit dem Buch schon viel auf Lesereise. Wie und worauf reagieren denn die Kinder bei dieser Geschichte besonders stark?
Also Zum einen ist das natürlich Fußball, also die Jungs grölen. Und es ist immer, das ist ja so toll, wenn ich in einem Literaturhaus gelesen habe in der Vergangenheit, dann kamen immer sehr literaturbeflissene, kluge Menschen dahin, die immer, also weiß ich nicht, über die Blume der Poesie gesprochen haben oder die Inspirationen aus der Literatur herausgearbeitet werden wollten. Von mir sozusagen auf der Bühne. Und das ist alles über Bord geworfen, wenn man mit Kindern vorliest, weil die Kinder fragen, zu welchem Team gehörst du? Gehörst du zu Messi oder gehörst du zu Ronaldo? Oder ist man als Schriftsteller reich und wie kann ich selber schreiben? Und das ist ein einziges Tosen und Toben. Und ich sage denen auch immer, das ist eure Stunde. Ihr müsst euch jetzt nicht sonderlich zusammenreißen oder weil es ist ja dann auch so, dass die Lehrer dabei sitzen, oft wenn es in Schulen ist und die schauen immer so, ob die Kinder dann auch brav sind. Aber diese eine Stunde, in der ich vorlese, sollen sie nicht brav sein. Und erstaunlicherweise ist es so, was die Epilepsie betrifft. Ich wusste nicht, dass so viele Menschen Epilepsie haben. Bei jeder Lesung kommen ein oder zwei, ein junges Mädchen kam auf mich zu und hat gesagt, ja, ich habe auch Epilepsie und ich kann den Julian so gut verstehen. Und ich selber als Benjamin habe leider auch Epilepsie. Also da auch da ist ein A4-Wanderweg, Wegweiser zu mir, weil ich auch oft in ein Bücherregal reingekracht bin oder beim Frühstück noch meinen Kaffee getrunken habe und als nächstes fand ich mich auf dem Boden wieder. Und ich war wirklich erstaunt, wie viele Menschen das haben. Ich weiß nicht, ob es eine Statistik darüber gibt, aber als Kind ist das, glaube ich, besonders
schlimm. Ja, und die Kinder sehen sie ja dann auch mit ihrer Behinderung. Ne? Es ist, glaube ich, so eine halbseitige Lähmung, die man sieht.
Ja.
Dann haben die wahrscheinlich auch besonderes Vertrauen zu ihnen.
Das weiß ich nicht. Ich hoffe das natürlich. Ich weiß nicht, ob ich möchte so gern Vertrauen herstellen in meinem Leben. Also den Menschen Vertrauen schenken auch, weil sie das ja auch Menschen allgemein jetzt nicht gegen mich gerichtet, sondern eine Sache, die sie wirklich gut können, ist Vertrauen missachten oder ad acta legen. Und ich möchte das immer so gerne herstellen, ist vielleicht ein Fantasiekonstrukt, aber und ich bin wahrlich kein guter Mensch in dem Sinne. Aber ich gebe mir Mühe und bei den Kindern ist es wirklich so, dass die merken, also die würden nicht sagen, was sie letztlich nicht meinen, nur wenn sie perplex sind oder wenn sie sagen müssen, Entschuldigung, wenn die Eltern sagen, jetzt entschuldige dich doch endlich, dann sagen sie manchmal Entschuldigung, obwohl sie es nicht so meinen. Aber all dieses, was wir haben, dieses Abstrahierende und sage ich das jetzt oder sage ich das nicht und die Geheimnisse im Inneren und all das, die Geheimnisse platzen heraus aus den Kindern und das ist wunderbar.
Es ist fast 25 Jahre her, dass Benjamin Lebert seinen Debütroman Crazy geschrieben hat. 1999 erschienen, über 1,3 Millionen Mal verkauft, in 33 Sprachen übersetzt. Auch die Verfilmung von Hans-Christian Schmid, die war sehr erfolgreich, lief gerade mal wieder im Fernsehen mit den damals noch sehr jungen, heutigen Stars, allen voran Robert Stadl-Ober. Crazy erzählt über das Leben, das Lieben, das Leiden des 16-jährigen Benjamin Lebert. So heißt er. Roman steht drauf, aber auch das war eben einer, den das Leben schrieb, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich war im Internat und ich war ein sehr auf dem Weg verlorener junger Mann. Also ich habe versucht, mit meinen Fingerspitzen irgendwie das Leben zu greifen. Und das ist schwierig, weil eben die linke Seite bei mir nicht richtig funktioniert. Und die Hand hängt nach unten und der Arm ist sehr angewinkelt am Körper. Und die Hand hängt schlapp herunter. Und da ist es natürlich sehr schwierig, das Leben zu greifen. Aber ich möchte, das ist mir ganz wichtig, oft ist es verständlich, wenn man sagt, okay, der hat eine Behinderung, der hat es vielleicht in manchen Belangen sehr schwer. Aber alle Jugendlichen haben es auf ihre Weise schwer. Und manchmal ist es auch noch komplizierter, wenn man das gar nicht so sehen kann, was der jetzt, was in ihm vor sich geht. Und es ist wirklich, es soll ein allgemeingültiges Buch auch sein.
Aber wie kam das, dass Sie als 16-Jähriger ein Buch über all das geschrieben haben, was Sie damals bewegt und umgetrieben hat?
Ich hatte schon immer das große Bedürfnis zu schreiben. Das ist mein Ein und Alles, mein Herzenswunsch. Ich hoffe, ich kann mal auf Holz klopfen. Ich hoffe, dass ich das mein Leben lang machen kann, bis ich dem Vergessen anheimfalle. Also selber, weil wenn man alt wird, sehr wahrscheinlich vergisst man alles. Aber bei mir war es so, dass ich im Schulhof schon immer, weil ich eben auch durch die Halbseitenlähmung oft außen stand und zugeguckt habe. Und zugucken ist eben das alles Entscheidende beim Schreiben, dass man irgendwie schaut, was geht in den Menschen vor, was zeigen sie oder was zeigen sie eben nicht, was versuchen sie zu verbergen. Und das alles habe ich so immer in irgendwelchen tagebuchartigen Texten niedergeschrieben. Und dann kam es dazu, Gott sei Dank, dass ich in einem Jugendmagazin so Auszüge aus dem Schulalltag schreiben konnte. Mhm. Und die wiederum fanden dann ihren Weg durch den Schriftsteller Maxim Biller, fanden sie dann ihren Weg zu einem Verlag. Und also ich hatte irrsinniges Glück und eine große Freude. Und der Verlag hat dann gesagt, ja, möchtest du nicht vielleicht einen Roman schreiben? Und so kam das zustande.
Und es gab einen riesen Medienrummel um dieses Buch. Es wurde, wie oft bei Debüts so junger Autoren, euphorisch gelobt, aber auch massiv verrissen. Elke Heidenreich hat eine Eloge geschrieben damals. Maxim Biller, haben Sie gerade erwähnt, hatte sie dem Verlag empfohlen, sich dann aber später in einem langen Artikel geradezu dafür entschuldigt, sie zu dem Buch gedrungen zu haben. Andere haben ihn unterstellt, ihre prominente Journalistenfamilie, auf die kommen wir noch, die würde da eine Karriere lancieren. Was hat das mit Ihnen gemacht, plötzlich so in die Öffentlichkeit katapultiert worden zu sein?
Also zum einen, das ist ganz wichtig zu sagen, ist ein Erfolg etwas Unglaublich, wofür man sehr, sehr dankbar sein kann. Es ist immer so schwierig, wenn man sagt, oh, das war aber schwierig für mich. Die meisten Menschen, die in der Bäckerei arbeiten oder die in der U-Bahn arbeiten oder sonst wo, die haben leider nie Erfolg und die hätten es aber so verdient. Ich weiß nicht, ob ich das verdient habe. Aber es war jedenfalls, also das mal gesagt, es ist wirklich nicht leicht, wenn du 17 bist. Zum einen ganz einfach, wenn du ins Berufsleben katapultiert bist, auf einmal vom Schulhof ins Berufsleben. Und was dann passiert ist, das war ein Rausch, tolle Geschehnisse, aber auch völlig absurde Geschehnisse, die ich irgendwie sehen musste, wie das geht. Es haben die Menschen haben vor meiner Tür genächtigt teilweise und sind zu dem Haus von meiner, also zu der Wohnung von meiner Mama gekommen und haben gesagt, ist der da? Dann haben sie die Telefonnummer rausgefunden, dann hat ohne Unterlass das Telefon geläutet. Dann gab es Menschen, die mich verklagt haben, weil sie, einer hatte zum Beispiel eine Möbelserie gemacht mit Crazy Chairs. Also, und als das Buch so erfolgreich war, hat er gesagt, der Brandname Crazy ist seinen Stühlen entnommen worden. Und es gab eine Pornoseite, wo ich allen möglichen Leuten sexuelle Dienste leiste. Und das alles so ein bisschen zu verarbeiten, das war sehr, sehr schwierig. Aber vor allem, wie reagieren Menschen auf Erfolg? Das habe ich relativ früh wahrgenommen. Mhm. Zum Beispiel war es so, die Lehrer haben mich relativ eins zu eins spüren lassen, dass aus mir nichts wird und dass ich so schwierig sei und dass ich immer in irgendwelchen Ecken landen werde und dass das alles gar nicht funktioniert. Und auch ziemlich harsch haben sie das gesagt. Und dieselben Lehrer, als Crazy dann so erfolgreich war, haben mich in ihre Schulen eingeladen und haben gesagt, hey Benjamin, so ein tolles Buch. Und ich habe das dann ein paar Mal gemacht, quasi auch aus Rache denen gegenüber. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, mein Gott, also was geht eigentlich in den Menschen vor, dass sie sich so positionieren immer? Also zum Erfolg. Und das ist eine ganz komische Erfahrung, wenn man 17 ist.
Sie sind dann in der Folge in eine ganz schön tiefe Lebenskrise geraten, also mit Essstörungen, Abmagerungen, Klinikaufenthalt. Hatte das unmittelbar was mit dieser Situation, die Sie gerade beschrieben haben, zu tun oder hatte das andere Gründe?
Also bestimmt hatte es etwas damit zu tun. Man muss aber leider sagen, also nicht nur, das ist ganz wichtig, weil ich trage auch sehr ein Lächeln in meine Tage hinaus, aber ich bin ein trauriger Mensch von meiner Seele her, wenn man das so sagen kann. Seele ist natürlich etwas Ungewisses, aber also das ging wahrscheinlich einher, dass ich so eine Schwermut trage wie ein Mantel und dass diese Erfahrungen irgendwie sehr merkwürdig waren. Und vor allem, dass ich wollte nie etwas anderes und will auch nie etwas anderes auf meinem beruflichen Weg als Schriftsteller zu sein. Und das war enorm schwierig, weil dann auf einmal alle anfingen zu sagen, ja, ich soll das schreiben und ich soll das schreiben und wird es wieder so ein Erfolg wie crazy. Also das kam so von außen so diese Frage auf, kann der dem standhalten und wie wird das sein und willst du eine crazy Fortsetzung schreiben? Und es gab ja alle möglichen Theorien, auch dass meine Familie das Buch geschrieben hat und so und all, also das gab, es gab so absurde Situationen und jetzt, ob die Eltern das nochmal schreiben werden oder ob das jetzt nicht mehr geht oder, also und das hat dazu geführt, dass ich irgendwie auch ein bisschen die Lust am Schreiben verloren habe und das setzte dem Ganzen mir sehr zu, dass ich gedacht habe, das ist echt gemein. Und dann habe ich auch tatsächlich etwas geschrieben, was ich wollte, was so weit, wie es nur irgendwie geht, von crazy entfernt ist, zumindest was das Setting anbelangt. Es ist ein viel düstereres Buch. Da geschieht ein Mord, also unmittelbar das zweite, der Vogel ist ein Rabe. Es hat so einen sperrigen Titel, der Vogel ist ein Rabe im Vergleich zu jetzt crazy, was so. Und das alles war mir so wichtig und auch eine Dunkelheit zu zeigen, die ja vielleicht nicht nur mich betrifft, sondern die auch viele 20-somethings betrifft. Und ich war ja dann auch 20-something und ich bin diesem zweiten Buch echt dankbar. Das ist ein sperriges Buch, das hat auch nicht so viele Leser gefunden, aber es hat mich zurückgeführt zum Schreiben.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Schriftsteller Benjamin Lebert, Jahrgang 1982, geboren in Freiburg, aufgewachsen in Hamburg und München mit vielen Leberts im Rücken, die bekannte Journalisten waren und sind, der Großvater Norbert Lebert, die Großmutter Ursula Lebert, deren beiden Söhne Stefan und Andreas Lebert sind Onkel und Vater von Benjamin. Ist der Drang zum Schreiben also schon in ihrer DNA angelegt?
Ich weiß nicht, was letztlich in einer DNA angelegt ist. Ich bin nicht so ein wissenschaftlicher Mensch, leider. Es ist so, meine Frau geht eher in diese Richtung und wir führen ganz köstliche Dialoge diesbezüglich. Aber das Schreiben war sehr präsent in unserem Leben. Also es wurde sehr, sehr viel darüber gesprochen und das war wunderbar. Also es wurde immer sich gegenseitig eigentlich überredet. Das ist aber doch ein Schmarrn, dieses Buch, und da wird zu viel geredet und zu viele Adjektive. Nein, das Buch ist wunderbar und da gibt es die und die Szene und also ich weiß nicht. Und das hat dazu geführt, dass ich stand da immer, also meistens habe ich ja irgendwas gespielt nebenher und dann habe ich das aber so gehört. Es war noch alles umfangen von bläulichem Zigarettendunst. Mein Opa hat so viel geraucht und hatte ganz grüne, bläuliche Augen. Wenn er böse war, wurden sie richtig grün. Aber und ich fand ihn so toll. Also wie er diese Zigaretten zwischen den Fingern hielt und wie er dann über Literatur gesprochen hat und so. Und gleichzeitig, also ich fand das toll und ich habe so von meinem Spielen aufgeblickt und habe die gesehen, wie sie da geredet haben, sehr funkensprühend und laut, unendlich laut war meine Familie immer diskutiert und so weiter. Und gleichzeitig habe ich gedacht, oh, wie zum Teufel kann ich in dieser Familie, wie kann ich da Schritt halten?
Ja, das habe ich nämlich gedacht. Also es klingt einerseits nach einem großen Glück, in so einem interessanten Umfeld aufzuwachsen, ja, wo die nahesten Angehörigen für die wichtigsten deutschen Medien schreiben. Aber war es wirklich ein Glück oder eben doch auch eine Bürde für jemanden, der es ja mit der Schule sehr schwer hatte?
Ja, also das kam sehr, sehr schnell auf, dieses Gefühl. Also wie gesagt, ist es mir wichtig zu sagen, dass meine Eltern im Vergleich zu vielen anderen Menschen leider keine Härte zur Schau getragen haben, jedenfalls mir gegenüber mich spüren ließen. Aber es war nicht leicht, da irgendwie zu sagen, wie kann ich da sprechen? Also, und vor allem, als ich die ersten Texte dann geschrieben habe, also ich habe mich immer dann sowieso auch, ich war sehr in Fantasiewelten beheimatet, bin ich vielleicht immer noch, also ich würde sagen 50-50 findet in mir selber statt, und das ist manchmal auch schwierig für andere Menschen, weil das genauso viel Raum hat. Aber ich hatte ein bisschen anderen Zugang, also meine Geschichten waren dann immer eher fantastische Geschichten, wo auch Monster und so vorkamen. Monstergeschichten haben zum Beispiel meinen Opa nicht interessiert. Aber das Schwierige war jedenfalls, als ich dann meine ersten Geschichten geschrieben habe, manche Eltern sind vielleicht dann überhaupt froh und sagen, Mensch, der schreibt ja und so, ja toll. Aber bei uns war es so, dass ich habe dann, wenn ich einen Text vorgelesen habe oder wenn ich ihn gezeigt habe, dann hieß es, ja, ist schon gut, aber ich würde hier noch was wegnehmen und ich würde da noch etwas hinzufügen und das kann man nicht so sagen und so weiter, dass ich da auch ein bisschen eingeschüchtert war.
Aber man hat sie ja ernst genommen.
Genau. Und das ist, also wie gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert, und im Großen und Ganzen bin ich denen unendlich dankbar, weil es auch wirklich, also es ist natürlich immer blöd, wenn Kinder ihre Eltern loben, aber mein Papa ist wunderbar, mein Opa und meine Oma sind leider verstorben, aber darunter habe ich wirklich gelitten. Also das war schwierig.
Wenn jemand etwas nicht kann, und da komme ich nochmal auf Ihre Behinderung zurück, dann wird ja oft versucht herauszustellen, was er stattdessen besonders gut kann. War das in Ihrer Familie auch so, oder wie sind die mit der Behinderung umgegangen?
Ja, das wäre eigentlich am besten zu schauen, was man gut kann. Ich habe einmal, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, das fand ich jedenfalls aber ganz toll, dass man fühlt sich ja oft eingeengt, also ganz konkret, wenn man beim Konzert ist und alles so eng ist und so, oder wenn man eine Rolltreppe hochfährt am Bahnhof und man hat noch das Gepäck, und plastisch tatsächlich, aber auch seelisch natürlich. Und ich hatte gelesen, es war nicht toll, dass man dann nicht auf die Enge schauen soll, auf die Menschen, die unmittelbar neben einem stehen, sondern auf die Freiräume dazwischen. Also, dass man irgendwie schaut, hier sind ja zwei leere Vierecke, auf die ich gehen kann, oder da ist ein kleiner Raum. Und das wäre natürlich das Allerbeste, was einem behinderten Kind auch passieren kann, dass die Eltern einem diese Räume zeigen, in denen man sich bewegen kann, obwohl einem das Gehen und das Gleichgewichtssinn und dergleichen schwerfallen. Aber da ist es auch so, Eltern gelingt es natürlich nur bedingt. Also das ist auch kein Vorwurf jetzt, aber in mir würde es genauso so gehen. Die Mischung aus Angst und die Mischung aus Ungeduld vielleicht auch, weil sie sind ja Menschen. Also jeder hofft irgendwas für seine Kinder oder hofft irgendwas für seine Freunde und so weiter. Auch dieses Gefühl, manchmal wünscht man sich auch, dass sie ähnlich sind wie man selber und so. Und das ist, glaube ich, halt einfach schwierig für Eltern, dass sie dann gucken und sagen, Mensch, der ist aber irgendwie nicht so.
Der ist anders.
Der ist anders und auch eben mit Angst verbunden, glaube ich, dass man, also das sind jetzt alles Mutmaßungen oder das, was ich so wahrgenommen habe bei meinen Eltern auch, dann schon die Frage, wie kann der bestehen? Also meine Mutter, die mich oft mit so einem traurig, sorgenvollen Blick angeguckt hat und viel gewuppt hat, auch einfach versucht hat, mir Dinge abzunehmen und mich zu beschützen und so. Und das, mein Papa, der so ein bisschen anders ist, aber beide gemeinsam sehr tapfer und sicher auch enttäuscht und ich schäme mich auch, muss ich sagen, dafür, dass ich ihnen vielleicht Kummer bereitet habe. Aber ich konnte es irgendwie nicht anders. Und mir ist es wichtig jetzt bei meinem Sohn, ich kann ihn ja auch nicht so gut hochheben oder ihm körperlich eine Stabilität geben, leider gar nicht. Aber es gibt ein Lied von Anna Calvi, das ich sehr mag. Das heißt Don't beat the girl out of my boy. Und das finde ich wunderbar, weil man soll nicht dieses Mädchen aus dem Jungen vertreiben, dieses etwas zärtliche oder ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Klischee, aber nicht diese Härte zu zeigen, die vielleicht manchen Menschen innewohnt. Und das war mir wichtig. Und das war auch in Anisa und Julian mir so ein Herzensanliegen, dass die beiden zueinander finden und in ihrer Unterschiedlichkeit und auch in ihren Traurigkeiten, die sie letztlich haben. Bei Anisa hat man das nicht so gesehen, aber ihre Vergangenheit mit der Krankheit und dass sie auch als Ausländerin quasi auch unterschwellig viel Hass natürlich erfahren hat und wie sie sich dann gegenseitig da helfen und in ihren unterschiedlichen Körperlichkeiten da versuchen, dieses Fußballspiel zu bestreiten und all das. Und so in diesem Sinne möchte ich für meinen Sohn da sein. Ich kann mit ihm wahrscheinlich kein Fußballspiel bestreiten, aber ich will es immerhin versuchen. Das Versuchen ist bei Eltern oder bei allem das Allerwichtigste. Das Siegen kommt später.
Sagt Benjamin Lebert im Deutschlandfunk Kultur. In der Journalistenfamilie Lebert, da gab es immer mal wieder gemeinsame, generationenübergreifende Buchprojekte. Auch Benjamin Lebert hat ein Buch zusammen mit seinem Vater geschrieben, mit Andreas Lebert. Der hat Karriere gemacht bei der Brigitte, hat das SZ-Magazin gegründet, war beim Stern, leitet heute das Magazin Zeitwissen. Mit dir, Vater und Sohn auf den Straßen des Lebens, heißt dieses Buch. Und darin erfährt man unter anderem, dass sie bei ihrem Vater den Spitznamen Butter haben. Wieso denn gerade Butter?
Ja, das ist ein sehr lustiger Name, ich glaube. Der kommt aus der Weichheit her, weil die Butter sehr schnell zerläuft und wichtig ist, man sagt ja auch, sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und also das hoffe ich zumindest, dass er das so, dass er das so meint. Und also ich finde es sehr süß und tapfer. Und Butter kann ja auch, wenn sie frisch aus dem Kühlschrank kommt oder so, kann sie auch sehr hart sein. Ich hoffe, dass das auf mich zutrifft.
Was wollten Sie denn mit diesem gemeinsamen Buch klären? Vielleicht auch aufarbeiten?
Es ist so, dass die wenigsten Menschen haben ja diese Möglichkeit letztlich oder vielleicht auch gar nicht den Willen, sich hinzusetzen und so ein richtiges Gespräch zwischen Eltern, also Eltern und Kind oder Freunden zu führen. Ein richtig aufrichtiges, langes Gespräch. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das machen konnte, weil wer weiß, wie lange man noch auf dieser Erde weilt und welche Wege man noch gehen kann mit den tapsigen Füßen, die man so zur Verfügung hat im Leben. Und da war das ganz, ganz toll. Und es geht eben um Söhne, um Väter. Wie zeigt man Stärke? Wie zeigt man Schwäche? Und auch die Enttäuschungen und so ein richtig im besten Falle aufrichtiges Buch, wie man eben so aufrichtig sein kann als Mensch. Man hat da immer seine Verstecke natürlich.
Sie beschreiben sich selbst ganz anders als Ihren Vater. Also er trinke das Leben wie Wein. Sie, so beschreiben Sie sich ja jetzt auch in unserem Gespräch, seien eher zurückhaltend und auch ja ängstlich oft. Gab es denn in diesem Prozess jetzt des Schreibens auch überraschende Erkenntnisse für Sie? Also haben Sie an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass Sie dem Vater vielleicht doch ähnlicher sind, als Sie gedacht haben?
Ja, mein Vater ist hat viel Empfindungen nach innen gerichtet. Und das lernt man natürlich erst kennen. Auch seine Verzweiflungen, seine Zärtlichkeiten auch und seine Wünsche. Und das war ganz toll. Und wir waren auch wirklich zeitweise richtig fertig, alle beide. Wir haben am Anfang so gedacht, ja, dann erzählen wir ein bisschen aus unserem Leben und so. Und dann stößt man natürlich in die Tiefe vor und die ganzen Traurigkeiten auch mit den Kindern und die Unsicherheiten. Einmal waren wir in Los Angeles und ich bin sehr, sehr krank geworden. Ich hatte über 40 Fieber und kein Mensch wusste, was da los ist. Und mein Vater war da bei mir und all seine Sorgen hat er da auch in dem Buch geschildert, wie wir da in Los Angeles saßen. Und ich habe immer gesagt, bitte lass mich überall sterben, aber nicht an diesem seltsamen Ort Los Angeles. Und dementsprechend, und wie er das beschrieben hat, das hat mich berührt und war sehr...
Ja, und gleichzeitig ist es sehr, sehr berührend, dass er sich eingesteht oder auch Ihnen in dem Buch ja und uns gesteht, dass er teilweise nicht mit solchen schwierigen Situationen umgehen konnte. Also zum Beispiel, wie er reagiert hat, als Sie ihm mal von Selbstmordgedanken erzählt haben. Da hat er nämlich gar nicht reagiert. Er könne Leid nicht in sich aufnehmen und damit Nähe herstellen, die tröstet, schreibt er. Er habe das nicht gelernt.
Ja, also das ist ein sehr schneidender, unfassbar ehrlicher und trauriger Satz. Und das hat mich wirklich auch sehr, sehr berührt. Und wir gehen da jetzt, glaube ich, auch anders durchs Leben gemeinsam. Und es ist toll, seine Hand zu halten im übergeordneten Sinne. Und ich bin da sehr dankbar. Es ist ja auch toll, einen starken Vater zu haben, einen, der nach außen stark ist. Das ist etwas ganz Wunderbares. Ich kann das zum Beispiel nur bedingt sein bei Levi. Darf ich noch kurz etwas sagen? Tut mir leid, das ist jetzt vielleicht... Ich hoffe, weil doch jetzt gerade der Büchnerpreis vergeben wird.
Ja.
Und ich hoffe sehr, dass es Jagoda Marinic wird, die ich sehr, sehr schätze und die sehr weitschauende Augen hat und sehr sich für Frauen in der Literatur einsetzt, für die Themen, die wichtig sind. Und
bleiben Sie einfach nach unserem Gespräch dran.
Ja, das ist gut.
Dann werden wir es wissen.
Und das ist prima. Und weil das mit den Preisen ist sehr schwierig, finde ich, weil die es ist so, dass die Schriftsteller sich manchmal dann gegenseitig belauern, welchen Preis wer bekommt. Und es ist so, dass die Menschen, es gibt so unfassbar viele großartige Schriftsteller da draußen und sie sollten mit Preisen überhäuft werden. Es ist aber gleichzeitig auch irgendwie, ich weiß es nicht, und manchmal sind die auch diese Preisgelder sind sehr, sehr wichtig, dass die Menschen überhaupt da schreiben können und wahrgenommen werden. Aber es ist auch, finde ich, ein Gefängnis, weil die viele schreiben in der Hoffnung, einen Preis zu kriegen, tief und innig. Und das verändert, glaube ich, die Literatur auch. Und dieses Szenario, mit dass man dann antanzen muss als Schriftsteller, auch wenn man nominiert ist oder wie sie dann alle mit schweißigen Händen da sitzen. Und darum, finde ich, sollte es im weitesten Sinne nicht gehen, sondern man sollte Geschichten erzählen. Und das finde ich schwierig, aber es ist so, dass die natürlich, ich wünsche ihnen allen, dass sie Preise bekommen. Und ich sage das nicht, das ist mir auch wichtig, als neidischer Mensch, der unbedingt einen Preis kriegen will. Und ich kann auch leicht reden, weil ich kann von meinen Büchern lesen. Entschuldigung. Aber ich finde es wirklich schwierig, dieses ganze Szenario mit diesen Preisen und wie sie dann da sitzen und wie sie schwitzen und wie sie sich gegenseitig belauern und die Verlage, die sagen, wir versuchen diesen Preis zu bekommen und wenn sie ihn dann nicht bekommen, dann sind sie oft auch in Schatten gehüllt, diese Schriftsteller in der Fortsetzung.
Ja.
Also aber...
Wir müssen zum Schluss kommen, ja, Benjamin
alles,
Lebert.
Alles Liebe, ja.
Denn wir müssen uns ja jetzt mal ziemlich schnell vorbereiten auf den Büchnerpreis.
Ja, ja, genau, super. Mach
Benjamin
das
Lebert war in dieser Stunde zugeschaltet aus Hamburg und dort spielt auch sein aktuelles Kinderbuch Julian und Anisa und das Wunder vom Wacholderpark, erschienen in der Kinder- und Jugendbuchsparte Gulliver des Belz Verlages. Herr Lebert, ich danke sehr für dieses Gespräch.
Danke Ihnen. Bis bald.
Tschüss.